Kaum zu glauben, nach über einem Jahr, die wir in den Königebüchern verbracht haben, haben wir tatsächlich ein neues Buch in der Bibel. Also, wir fangen ein anderes an. Die Chronikbücher sind ein bisschen gemein. Also zum einen denkt man sich, wenn man die liest, ja, wir haben das doch alles schon gelesen, von den Königen und so weiter. Und jetzt gerade die ersten Kapitel, die ersten neun, die sind halt sowas von langweilig. Wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Aber wenn man es erstmal nur so liest, Name, 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 Name. Und was interessieren mich all diese Namen? Und warum steht hier überhaupt genau das Gleiche drin? Und sowieso und was auch immer. Also, die Chronikbücher stehen in der hebräischen Bibel erstmal an einer ganz anderen Stelle. Die hebräische Bibel ist aufgeteilt in drei Teile. Die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, die Neviim, die Propheten. Das sind die sogenannten Geschichtsbücher bis 2. Könige. Und dann das sind die vorderen Propheten, so nennt man die, und die hinteren Propheten, das sind Jesaja bis Maleachi. Und dann gibt es die Ketuvim, die Schriften. Und diese Schriften, das sind die Psalmen, die Sprüche, Hiob. Interessanterweise das Buch Daniel, das könnte aber sein, dass der ursprünglich bei den Propheten auch in der Hebräischen Bibel dabei war. Das Buch Ruth, das Buch Klagelieder und das Buch Chronik. Denn auch die Chronik war ein Buch und nicht zwei Bücher wie bei uns. Dann haben die Griechen das aber anders eingesetzt, beziehungsweise als man die Bibel ins Griechische übersetzt hat, das Alte Testament, da haben die Leute sich gesagt, wir sortieren das mal ein bisschen anders und haben die Chronik direkt hinter die Könige gesetzt, weil es das gleiche Thema hat. Ich habe schon gesagt, der zweite Teil wird Propheten genannt und die Chronikbücher sind nicht den 10 Propheten. Weil nämlich die Königebücher von Propheten geschrieben wurden. Also zum Teil von Elia, zum Teil von Elisa, zum Teil von anderen Propheten. Und sehr wahrscheinlich der größte Schliff davon wurde von Jeremia gemacht. Die Chronikbücher sind sehr wahrscheinlich von Priestern geschrieben worden. Also nicht von Propheten, sondern von Priestern. Das überlappt sich ja ganz viel, dass Propheten auch Priester waren. Aber hier vor allem von Priestern geschrieben, das merkt man daran, dass ziemlich viel vom Tempel geschrieben wird. Der Tempel war den Priestern wichtig, der Tempel ist aber auch Gott wichtig. Und das ist mit einer der Gründe, warum hier in diesem Buch, also warum dieses Buch in die Bibel gekommen ist. Also es ist nicht einfach bloß, dass man gesagt hat, okay, Propheten haben die Geschichte so gesehen, Priester haben die Geschichte so gesehen, sondern Gott sagt, ja, das möchte ich, die Perspektive der Propheten und ich möchte die Perspektive der Priester. Und gerade deswegen auch nochmal den Tempel, weil der Tempel eben so wichtig ist. Der Tempel als der Wohnort Gottes unter den Menschen und der Tempel als Bild für Jesus selber. Der Tempel als Bild für die Gemeinde durch Raum und Zeit und vor Ort und für den Gläubigen an sich. Und schließlich der Tempel im Himmel. Und wir werden allein schon jetzt im ersten Buch Chronik, wenn David alles Mögliche sortiert, lernen, also Dinge lernen, die wir vorher nicht gekannt haben, beziehungsweise die wir aus ganz anderen Geschichten kennen. Zum Beispiel aus dem Buch der Offenbarung. Auch Dinge, die uns bei der Weihnachtsgeschichte helfen übrigens. Warum fängt jetzt das erste Buch Chronik an mit lauter Namen? Weil wir hier einmal ganz am Anfang anfangen und dann uns immer wieder konzentrieren auf die Heilsgeschichte. Das ist wie das erste Buch Mose, fängt ja auch ganz am Anfang an, fokussiert sich wieder auf einen Menschen, von da spreizt es sich wieder aus, fokussiert sich wieder auf einen Menschen und so weiter. Eine Sache noch, das zweite Buch Chronik endet mit dem sogenannten Kyros-Edikt. Das Kyros-Edikt ist der Befehl des Kyros, des Königs von Persien, dass die Israeliten zurück dürfen und den Tempel wieder aufbauen sollen. Und die letzten Worte sind: und er ziehe hinauf. Also wer den Tempel aufbauen möchte, der soll losziehen und er ziehe hinauf. Und dieses ziehe hinauf bedeutet, er soll hinaufziehen ins Heilige Land. Und mitunter hat man das zweite Buch Chronik dann ans Ende der hebräischen Bibel gesetzt, als man das neu gemacht hat, sozusagen, um zu zeigen, wir wollen auch wieder ins verheißene Land. Also auch wenn Israel zu dem Zeitpunkt wieder draußen war aus dem verheißenen Land, das ist was ganz anderes jetzt in der Bibeltheorie, aber auch, auch da haben sie immer noch gesagt, wir wollen wieder zurück, wir beten weiter darum. Und wie wir heute sehen, sie sind tatsächlich wieder zurück. Wenn auch, wie in Hesekiel 37, erstmal noch nicht vollkommen. So, jetzt bin ich gespannt, wie weit ich komme. Ich nehme mein eigenes Tempo, aber ich habe die Uhr im Blick, keine Sorge. Adam setz Enosh, Kenan Mahalan El Jered, Henoch Methuselach Lamech Noah. 10 Namen. Und wenn ihr von Anfang an dabei wart, dann erinnert ihr euch vielleicht daran. Und wenn ihr euch nicht daran erinnert, dann erkläre ich sowieso nochmal. Das sind die ersten 10 Namen. Das sind die ersten 10 Männer in der Bibel, von denen wir alle abstammen. Adam, der allererste Mensch. Seth ist dann der dritte Sohn Adams, aber der Ersatz für Abel und eigentlich auch für Kain. Und dann geht es über Enosch und so weiter bis hin zu Noah. Und Noah, der ist dann wieder derjenige, bei dem sich fokussiert. Bei allen heißt es immer, sie erzeugte Söhne und Töchter und starb. Aber bei Noah kommt wieder der Flaschenhals, weil dann eben seine 3 Söhne kommen. Diese Namen haben eine Bedeutung. Und das Tolle ist, bei diesen 10 Namen, die sind die wichtigste Botschaft der Welt. Adam kommt vom Wort Dam, das heißt Blut, Adam heißt Rot, Adama ist, ist der rote Ackerboden, weil Adam von der Erde genommen ist. Also der Mensch eigentlich erstmal. Adam ist der Mensch, das erste Blut. Seth, Shet heißt gestellt oder auch Ersatz. Enosh heißt auch Mensch, aber es hat einen anderen Unterton, nämlich verdorben oder Sünder. Also die ersten 3 Namen, also der erste Vers in diesem Buch sogar dann, Adam, Seth, Enosh, kann man übersetzen mit: der Mensch ist im Zustand eines Sünders. Oder kam in den Zustand eines Sünders, kann man auch übersetzen. Ganz kurz da noch, das ist jetzt kein Herumjonglieren, dass ich mir da was zusammenreime, sondern das ist sogar etwas, was wir in der Bibel sehen. Daniel darf ja die Schrift an der Wand interpretieren. Und da steht Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene heißt erstmal nur eine Mine, ein Gewicht. Er liest Gewicht, Gewicht. Tekel ist der Schekel, Upharsin und die Perser. Ja, super. Und er sieht das und er kann daraus dann rausnehmen, was das noch bedeutet. Mene heißt auch gewogen. Tekel ist dann tatsächlich auch zu leicht. Upharsin heißt dann unter die Perser. Und dann sagt er eben, Mene, Mene, Tekel, Upharsin heißt, du bist gewogen worden, Belsatzer, und zu leicht befunden worden, und dein Reich wird unter die Meder und Perser verteilt. Und das machen wir hier auch. Wir nehmen die Namen und wie sie dann da zusammenstehen, können wir die Botschaft herausholen. Adam, Seth, Enosh, also der Mensch, kam in den Zustand eines Sünders. Kenan, das heißt, er weinte. Mahalalel, da steckt das Wort Halal drin, wo wir das Wort Halleluja herkriegen. Halleluja heißt, lobt Gott oder lobt den Herrn. Mahalalel kann man übersetzen mit Gelobt sei Gott oder der hochgelobte Gott. Und Jered heißt, er stieg hinunter. Kennen wir vom Fluss Jordan, der steigt sozusagen herunter. Also, Adam seit Enosch, der Mensch kam in den Zustand eines Sünders, Kenan, und weinte. Mahalal el Jared. Der hochgelobte Gott stieg herab. Henoch heißt Geweihter. Also der hochgelobte Gott stieg herab als Geweihter. Metuschelach hat zwei verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und weil mir die erste sowieso gerade nicht einfällt, sage ich nur die zweite, die passt nämlich hier dann ganz gut. Er stirbt und sendet. Das passt einmal, weil Metuschelach im Jahr der Sintflut gestorben ist und passt an diesem Punkt auch noch. Lamech gibt es im Hebräischen nicht, aber in anderen semitischen Sprachen und daraus, wenn man das guckt, dann findet man, das ist der Gewalttäter. Und Noah heißt Ruhe. Das sagt Lamech sogar selbst, er wird uns Ruhe bringen. Also, Metuschelach, er starb und sandte Lamech, dem Gewalttäter, Noah Ruhe. Das heißt, die ersten 10 Namen, von denen wir alle abstammen, Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metuschelach, Lamech, Noah, heißt, der Mensch kam in den Zustand eines Sünders und weinte. Der hochgelobte Gott stieg herab als Geweihter, starb und sandte dem Gewalttäter Ruhe. Da steckt das Evangelium drin. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf alle anderen Namen genauso ein. Sonst werden wir tatsächlich in 10 Jahren nicht fertig mit diesem Buch. Aber auch noch mal, wie die letzten 2 Abende ja mit quer gelesen, finden so viele Schätze da drin. Und manchmal muss man bloß ein bisschen tiefer graben und findet das Evangelium an Stellen, wo wir es nie für möglich gehalten hätten. Also nach Noah werden genannt Sem, Ham, Japhet. Jetzt kommen die nächsten Verse, da teilt es sich erstmal wieder auf. Also bei den ersten Leuten haben wir es in der Bibel ganz am Anfang, dass da auch immer gesagt wird, okay, und er zeugte Söhne und Töchter. Manche haben gesagt, wenn man es ganz freundlich rechnet, dann haben zu Noahs Zeiten 1 Milliarde Menschen auf der Welt gelebt. Können aber wesentlich mehr Leute gewesen sein. Von diesen mindestens 1 Milliarde Menschen haben 8 überlebt. Und das sind eben Sem, Ham und Japhet. Jetzt gehen wir wieder in die Breite. Da gehe ich auf ein paar ein, nicht auf so viele, aber wenigstens etwas. Die Söhne Japhets sind Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, Tiras. Gomer, das ist unser Vorfahre hier in Deutschland. Man kann tatsächlich die Buchstaben umstellen. Dazu gibt es ganz interessante Vorträge von Answers in Genesis, Antworten in Genesis. Die haben sich das auf die Fahnen geschrieben, da mehr nachzuforschen. Ich kann zumindest sagen, dass es den Vortrag auf Englisch gibt, weiß nicht, ob es den auf Deutsch auch gibt, aber man kann bei YouTube mittlerweile bei ganz vielen Videos Untertitel einstellen, dass die deutsch sind. Und der erklärt dann so richtig genial, wo welche Leute hingekommen sind, beziehungsweise er macht es andersrum und fragt, wo kommen denn diese Völker her? Und geht in die Vergangenheit zurück und sagt, ja, guck mal hier, der Mensch ist das und so weiter und kommt dann auf all diese Leute. Und Gomer, da haben sie die 2 letzten Konsonanten einfach vertauscht und daraus wurde dann Germ. Dann kommen die Germanen daraus. Magog, der ist hinterher nochmal ganz wichtig in der Offenbarung. Madai, das sind die Meder. Javan, das ist Griechenland. In Aramäisch heißt Javan Ion und das Interessante ist, die Griechen selber nennen sich zum Teil zumindest Ionia, nämlich die um Athen herum. Da ist nichts mit irgendeiner Gegend, die Ion hieße oder sowas, aber kommt daher. Und Interessanterweise, das ist dann von diesen ganzen Vorträgen bei Arnes in Genesis, Japan oder die Insel Java haben auch ihren Ursprung bei Javan gefunden. Und ich bin mir gerade nicht sicher, der hat noch mehr genannt, aber das kann ich nicht mehr sagen. Tubal und Meschech ist Russland. Meschech, daher kommt sogar Moskau. Tiras habe ich nichts aktuell dazu zu sagen. Die Söhne Gomers sind Aschkenas, das ist nochmal genauer der Vorfahre der Deutschen bzw. der Germanen. Und die Juden, die ins Exil gekommen sind oder die im Exil hier nach Mitteleuropa gekommen sind, die werden gemeinhin die Aschkenasim genannt, weil sie in dem Gebiet sind, in dem Aschkenas seine Nachkommen hat. Rifat, Togarma, das sind die Söhne Gomers. Die Söhne Javans sind Elisha, Tarschisch, die Kitäer, die Rodaniter. Tarschisch ist Spanien und auch England und alles, was dazu gehört. Als ich das letzte Mal durchgegangen bin, habe ich gesagt, Spanien oder England, und dann habe ich diese Vorträge halt noch mit angehört. Ist tatsächlich beides. Die sind erst nach Spanien und von da dann weiter nach England. Ist ja auch logisch, man braucht ja erstmal einen Ort, den man hat. Und warum ist beides Tarsis? In dem Fall, oder Tarsis, je nachdem, wie man es ausspricht. Hier steht Tarsis, ich spreche es dann gern, wie es im Hebräischen ist, aus. Warum ist beides Tarsis? Das haben wir als Auswanderer, oder die Leute, die ausgewandert sind, gehabt. Die sind irgendwo hingekommen und haben dem Ort, wo sie hingegangen sind, einen Namen gegeben. Und zwar war das dann oft der Name, wo sie herkamen, damit ein Stück Heimat reinkam. Umgekehrt hat man es übrigens auch gemacht, wenn die Leute dann aus Amerika zurückkamen, haben sie Orte Amerika genannt. Oder ihnen andere Überseenamen gegeben. Die Söhne Hams, das hier ist ab Vers 8, sind Kusch, Mizraim, Put, Kanaan. Kusch, das ist ganz grob Schwarzafrika. Da gehört noch wesentlich mehr zu, aber das ist es schon mal. Mizraim ist bis heute der arabische Name von Ägypten, Misr. Und auch in der Bibel ist das Ägypten. Mizraim ist Ägypten, auch im heutigen Hebräisch. Put, das gehört auch noch mit in Afrika hinein, ist eher so nördliches Afrika. Und Kanaan, das sind die Kanaaniter. Von denen wir Nachkommen übrigens immer noch haben, nämlich im Libanon. Die Söhne Kusch aber sind Seba, Hawila, Sabta, Rakma, Sabtecha. Die Söhne Rakmas aber sind Saba und Dedan. Saba kennen wir auch, die Königin von Saba. Und man ist sich nicht ganz sicher, manche sagen, Saba ist nur Schwarzafrika und Äthiopien. Andere sagen, das ging noch ganz rüber nach Saudi-Arabien, dass man dann den südlichen Teil der Halbinsel hatte, also den Jemen und so. Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und der Vers steht ganz genau so auch in 1. Mose 10. In 1. Mose 10 steht im Vers danach noch von Nimrod, er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, Entschuldigung. Und in Micha 5 wird das Land Babylon als das Land Nimrods bezeichnet. Nimrod heißt übersetzt, wir wollen rebellieren oder Rebellion. Nimrod hat sehr wahrscheinlich Babylon gegründet, wenn es schon eben das Land Nimrods genannt wird. Nimrod war derjenige, der mit dafür verantwortlich war, dass der Turm von Babel gebaut wurde. Und er ist ein Bild für den Antichristen. Er ist ein Jäger. Und die großen Könige haben sich durch die ganze Zeit hindurch immer gerne als Jäger dargestellt, während Gott sagt, nein, der König ist ein Hirte. Und gibt das dann mit. Und sagt dann eben, hier, das ist es. Der König soll ein Hirte sein, wie ich auch ein Hirte bin, und kein Jäger. Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehadite, die Nafutiter, die Patrositer. Patros, das ist Südägypten übrigens. die Kasluhiter, die Kaftoriter, von denen die Philister ausgegangen sind. Die Philister sind übrigens eine Mischung. Zum Teil eben von dem Kaftor sind sie hergekommen und zum Teil von den Griechen, den Seevölkern, die dann um 1200 auch noch dahin gekommen sind. Da wurden die Philister dann nochmal eine größere Bedrohung. Und daher kommt übrigens das, wenn bei David heißt, die Kreta und Pleta. Also die von der Insel Kreta und die Pleti, wo auch immer die herkommen. Ach, Philister dann, ja. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het. Sidon, das ist südlicher Libanon. Het, daher kommen die Hethiter. Kennen wir auch. Und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgashiter, den Hiviter, den Arkiter, den Siniter, den Arvatiter, den Zemariter und den Hamatiter. Amoriter ist der Oberbegriff für Kanaaniter übrigens auch. Und der Siniter, einmal kommt da die Insel Sinai her. Und die Chinesen. Das ist das Land der Sinim. China-Kunde wird bis heute Sinologie genannt. Ich habe noch mehr dazu gehabt, habe ich vergessen. Macht nichts. Hamat ist übrigens noch eine Stadt in der Südtürkei. Die ist auch ganz wichtig. Also wichtig für die Weltpolitik damals. Das waren jetzt Japhet und Ham, also der Vater der Europäer und den Vater der Afrikaner, ganz grob natürlich. Jetzt kommen wir mit Sem, zwar nochmal ein bisschen in die Breite, weil hier noch mehr von ihm erwähnt wird, aber dann geht es mit Sem wieder auf die Halslinie zurück. Die Söhne Sems sind diese: Elam, das ist Persien, Assur, Nordirak, Assyrien, Arpachshad, der kommt gleich, Lut, Aram. Lut, daher kommt Lydien. Aram sind die Aramäer. Und die Söhne Arams sind Uz, Hul, Geter und Marsch. Uz ist dann gewandert in die Gegend des heutigen Südjordanien, dort, wo später Esau sich angesiedelt hat. Da ist das Land Uz, in dem Hiob wohnt. Zu dem kommen wir später auch nochmal. Uz, Hul, Geter und Marsch. Arpachshad zeugte Shelach und Shelach zeugte Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde, und sein Bruder hieß Joktan. Eber heißt der, der überquert. Und von diesem Namen Eber kommt das Wort Hebräer. Die Griechen haben nicht immer alle hebräischen Buchstaben ordentlich aussprechen können. Und das Ein ist ein Buchstabe, den brauchen wir gar nicht so oft, nur wenn wir uns übergeben müssen. Von diesem Wort kommt das Wort Hebräer. Das sind die, die seine Nachkommen sind, die von dem Eber oder Heber dann in manchen in den griechischen Übersetzungen. Heber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Peleg ist eine Teilung durch Wasser. Und es ist jetzt gut möglich, dass nach der Sintflut erstmal eine große Eiszeit kam, oder eine kleinere Eiszeit auf alle Fälle, dass viel Wasser gefroren war an beiden Polen und auf den Landmassen natürlich vor allem. Und diese Eiszeit ist zur Zeit des Peleg zu Ende gegangen. Und nachdem sich die Leute dann endlich zur Zeit des, nach dem Turm zu Babel zerstreut haben, da ist dann das Wasser wieder gestiegen. Und die Erde wurde dadurch zerteilt, dass dann auf einmal lauter Landbrücken nicht mehr da waren. Andere waren noch da, zwischen England und Europa können die noch länger Bestand haben. Aber vor allem durch die indonesischen Inseln bis rüber nach Australien, da war es dann auf einmal weg. Und wahrscheinlich auch zwischen Amerika und Kanada, nicht Amerika und Kanada, zwischen Amerika und Russland. Dumm. Oder auch rüber nach Japan. Also an ganz vielen Orten, wo man vorher nicht unbedingt nur mit dem Schiff hin musste, jetzt aber schon. Ja, das mache ich jetzt noch. Japan und Java kommen ja beide von Javan. Und da kann es sehr gut sein, dass der halt wirklich Schiffe gebaut hat, weil die Griechen große Schifffahrer waren und die sind tatsächlich dann rausgefahren aus dem Mittelmeer rum um Afrika und haben dann tatsächlich ihre eigene Kolonie noch aufgebaut. So. Und sein Bruder hieß Joktan. Joktan heißt kurz oder verkürzt. Denn in dieser Zeit werden die Menschenleben kürzer. Also, Noah wurde noch 950, Sem wurde 600, seine beiden Söhne Arpachshad und Eber wurden beide nur 400 irgendwas und Sem hat die beiden tatsächlich überlebt. Peleg und Joktan sind nur noch 200 irgendwas geworden und das zieht sich dann durch bis zu Terach, dem Vater von Abraham. Und Abraham selber ist schon nicht mehr 200 geworden. Da ist es weniger geworden. Hat wahrscheinlich auch alles mit diesen globalen Sachen zu tun, mit Peleg und Joktan eben. Und darum wird das hier in der Bibel erwähnt. Kann übrigens sein, dass andere Söhne von Sem auch noch über 600 geworden sind. Und daher kommt es übrigens mitunter auch vielleicht, dass man Leute als Götter angesehen hat, kann aber auch dann mit Dämonen zu tun haben oder beides zusammen. Joktan aber zeugte Almodad, Schelef, Hazmavet, Jedach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havila und Jobab. Diese alle sind Söhne Joktans. Und Ophir und Havila werden auch noch in der Bibel häufig erwähnt, die anderen kommen mir gerade nicht so bekannt vor. Jetzt geht's zur Heilslinie. Ab Vers 24. Sem, Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu. Serug, Nahor, Terach, Abram. Das ist Abraham. Das wird hier ganz, viel verkürzter gesagt als in 1. Mose 11. Aber es wird trotzdem jetzt erwähnt, weil Gott wieder zurückfokussiert. Der geht einmal in die Weite, um zu zeigen, ja, da ist die ganze Welt und jetzt gehe ich hier diesen kleinen Weg. Übrigens, was hat Abraham bzw. Abram damals noch gehört von Gott? Ich will dir einen großen Namen machen. Das, was die Leute in Babylon eigentlich von sich machen wollten. Und will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Gott macht zwar einen Fokus auf einen bestimmten Mann, aber durch den bringt er der ganzen Welt Rettung. Und wenn wir jetzt auch in der Chronik häufiger jetzt noch haben, dass es sich wieder nur auf einen Mann fokussiert, auch wenn es immer zwischendurch in die Breite geht, dann dürfen wir wissen, es geht ja am Ende zum Fokus auf Jesus hin. Da ist die Heilslinie. Und durch Jesus kommt tatsächlich der Segen zu allen Völkern. Darum ist das jetzt auch immer so nett, dass es hier in den Chronikbüchern auseinander geht und dann wieder zusammen. Auseinander und zusammen. Auseinander und zusammen. Das zieht sich jetzt nicht komplett durch, aber es ist etwas sehr Interessantes. Die Söhne Abrahams aber sind Isaak und Ismael. Ja, auch zwei Söhne genannt. Warum? Weil beide Söhne wichtig sind. Ismael als Sohn nach dem Fleisch gezeugt, Isaak als Sohn nach dem Geist gezeugt. Ismael als Bild für das, was wir aus unseren eigenen Fähigkeiten machen, mit unseren eigenen Mitteln, was Gott dann auch noch segnen kann, oder Isaak, was Gott uns wirklich geben möchte. Und zwar dort, wo wir es nicht für möglich halten. Hagar war super, ja, das ist die logische Variante, was man heute so macht. Sarah, ja, wäre schön gewesen, aber nee, geht doch gar nicht. Und Gott sagt, doch. Und dies ist ihr Geschlecht. Der erstgeborene Ismaels, jetzt sehen wir wieder, es fächert sich aus, dass man erstmal wieder das andere anguckt. Der erstgeborene Ismael ist Nebajot, ferner Kedar, Abdeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hatat, Tema, Jetur, Nafish, Kedma. Das sind die Söhne Ismaels. Aber die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams, Das ist jetzt nochmal, nachdem Sarah gestorben ist und Isaak endlich Rebekka hat, heiratet Abraham nochmal. Das ist ein Bild dafür, dass Israel erst verworfen wird, dann kommt die Gemeinde zu Isaak, dem Sohn der Verheißung, aber am Ende kommt Israel doch wieder zurück. Zwar nicht dieselbe, weil Sarah konnte nicht von den Toten auferweckt werden, aber Abraham als Bild für den Vater im Himmel heiratet auch wieder. Und dann kommen eben die Söhne daraus. Die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams, Siebegeber, Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak, Schuach. Midian, daher kommt Midian. Die Söhne Jokshan sind Saba und Dedan. Moment mal, wir hatten doch Saba und Dedan vorhin schon. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Einfach bloß, Sohn ist manchmal auch wichtig dafür, dass die Leute sind, die später darüber geherrscht haben. Das heißt also, ich muss selber gerade wieder gucken, Kusch müsste es gewesen sein. Auf alle Fälle kommt Von Kusch kommen Saba und Dedan. Und jetzt hier plötzlich auch von Abraham her. Die einen haben es gegründet und die anderen haben es übernommen. Weil nämlich Kanaan, der Sohn Hams, verflucht wurde von Noah. Und dass Sem und Japhet in seinen Hütten wohnen sollten. Das heißt also, Saba und Dedan sind gegründet worden von Kusch oder beziehungsweise von seinem Sohn. Aber die Semiten haben es übernommen. Nach Jahrhunderten. Die Söhne Midians. Midian kennen wir tatsächlich ja. Das ist dort, wo Mose seine Frau herbekam und die dann später Feinde Israels waren. Epher, Henoch, Abida und Eldaa. Also diese sind Söhne der Ketura. Jetzt geht's wieder zurück in die Halslinie. Abraham zeugte Isaak. Die Söhne Isaaks aber sind Esau und Israel. Israel ist ja Jakobs anderer Name. Die Söhne Esaus, jetzt geht es wieder erstmal in die andere Richtung. Die Söhne Esaus sind Eliphaz, Reguel, Jeush, Jalam, Korach. Die Söhne Eliphaz sind Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kedas, Timna, Amalek. Amalek ist später einer der größten Feinde Israels. 2. Mose 17 greifen sie die Schwachen an und sind damit auch ein Bild für unseren Widersacher, der die Schwächsten bei uns angreift. Die zurückbleiben. Amalek zieht sich noch weiter durch, denn Gott schwört zu dem Zeitpunkt, dass er die Sünde Amaleks nicht ungesühnt lässt und sagt das Saul. Saul soll sie ausrotten, macht er nicht ganz. Agag, der König von Amalek, bleibt noch am Leben. Und bevor Samuel ihn dann doch einen Kopf kürzer macht, scheint er noch einen Sohn gezeugt zu haben. Denn Jahrhunderte später treffen die Verwandtschaft Sauls und die Verwandtschaft Agags wieder aufeinander in Esther und Mordechai und Haman, dem Agagiter. Aber an dem Punkt wird endlich Sense gemacht. Bloß also hier einmal, Amalek zieht sich ziemlich weit nach hinten durch. Und wahrscheinlich haben immer noch trotzdem welche überlebt, denn es gibt Berichte, dass die Nachkommen Amaleks mitunter dann auch nach Italien gezogen sind. Also vermischt sich alles noch ziemlich viel. So. Wir sind da. Die Söhne Reguel sind Nahatsch, Serach, Shammah und Misa. Die Söhne Seirs sind Lotan, Shobal, Sibon, Anna, Dishon, Ezer, Dishan. Seir ist übrigens der Name, den dann das Gebirge unten im Süden bekommt. Die Söhne Lotans sind Hori, Heman und Tima war eine Schwester Lotans. Die Söhne Shobals sind Alvan, Manahat, Ebal, Shefi, Onam. Die Söhne Zibons sind Aya und Anna. Der Sohn Anas, Dishon. Die Söhne Dishons sind Hemdan, Eshban, Yitran, Keran. Die Söhne Erzes sind Biran, Savan, Akan. Die Söhne Dishans sind Uz und Aran. Warum wird uns das alles gesagt? Weil Gott gesagt hat, ich mache auch Esau, hat einen Segen bekommen. Ismael hat einen Segen bekommen, dass er ein großes Volk wird. Esau hat ja auch einen Segen bekommen. Und zu zeigen, ja, der Segen war auch da und der hat sich sogar ein bisschen schneller gezeigt. Das lesen wir jetzt nämlich noch weiter. Die Söhne Ezers sind Bilhan, Saavan, die Söhne Dishan sind Uz und Aram. Da kommt nochmal wieder Uz. Unten. Dort unten in Kanaan. Dies sind die Könige, die im Lande Edom regiert haben, ehe in Israel ein König regierte. Bela, der Sohn Beors, und seine Stadt hieß Dinhaba. Und als Bela starb, wurde König an seiner Stadt Joab, der Sohn Sedachs von Bozra. Und als Joab starb, wurde König an seiner Stadt Husham aus dem Land der Temaniter. Als Husham starb, wurde König an seiner Stadt Hadad, der Sohn Bedads, der die Midianiter erschlug, auf dem Felde der Moabiter, und seine Stadt hieß Avit. Als Hadad starb, wurde König an seiner Stadt Samla von Masreka. Als Samla starb, wurde König an seiner Stadt Shaul von Rehoboth am Strom. Als Shaul starb, wurde König an seiner Stadt Baal-Hanan, der Sohn Achbors. Als Baal-Hanan starb, wurde König an seiner Stadt Hadad, und seine Stadt hieß Pagu. Und seine Frau hieß Mehetabel, eine Tochter Matretz, die Mirsahabs Tochter war. Und als Hadad starb, wurden Fürsten von Edom, Fürst Timna, Fürst Alva, Fürst Jetet, Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, Fürst Kenast, Fürst Teman, Fürst Mibza, Fürst Magdiel, Fürst Iram. Das sind die Fürsten von Edom. Warum wird uns das gesagt? Edom war so richtig groß. Und dann heißt es eben auch, bevor in Israel Könige waren. Und dann kamen in Israel die Könige. Edom besteht heute nicht mehr. Nachkommen kann man noch in gewisser Weise nachweisen, aber nicht richtig. Also zumindest nicht so wie bei Israel. Israel besteht bis heute. Manchmal kommt unser Segen erst spät, aber er besteht dafür bis zum Ende. Und es geht wieder in Richtung Heilslinie mit Kapitel 2. Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naphtali, Gad, Aser. Jakob hatte ja zwei Frauen, zwei Schwestern, Rachel und Lea. Lea war die Ältere, die Hässlichere, die wurde zuerst verheiratet. Von ihr bekam er 6 Söhne. Rahel war unfruchtbar und wollte dann aber doch ein Kind und hat dann gesagt, machen wir es doch so auf die Weise, wie es hier üblich ist. Du kriegst meine Magd als deine Nebenfrau, daher hat Jakob 2 Söhne. Lea hat gesagt, gut, ich will auch noch mehr Kinder haben, kriegst meine Magd auch noch. Da kamen noch 2 Söhne her und am Ende hat Lea nochmal 2 Söhne gekriegt und Rahel am Ende auch noch 2. Und der letzte hat sie das Leben gekostet. Die Geschlechter Judas, jetzt kommen wir richtig auf die Heilslinie. Wir kommen hinterher noch zu mehr anderen Leuten aus dem Volk Israel. Aber jetzt wird hier noch erst einmal gezeigt, es geht hier auf Juda. Warum? Weil von Juda David herkommt. Und um David und seine Söhne geht es im Buch der Chronik hauptsächlich. Die Söhne Judas sind Er, Onan, Shelah. Diese 3 wurden ihm geboren von der Kanaaniterin, der Tochter Schuas. Er aber, der erstgeborene Judas, war böse vor dem Herrn, darum ließ er ihn sterben. Tamar aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach, sodass die Söhne Judas zusammen 5 waren. 1. Mose 38, könnt euch nachlesen, warum das gekommen ist. Tamar hat übrigens hier einen Ehrentitel oder eine Ehrenposition. Warum? Weil sie es nicht hat sich auf sich sitzen lassen, dass sie so auf die Seite gestellt wurde und gesagt hat, mein Mann verdient seine Ehre. Und darum ist übrigens Perez und nicht Shelah dann derjenige, von dem die Erblinie weitergeht. Die Söhne des Perez kommt jetzt nämlich, sind Hezron und Hamul. Die Söhne Serachs aber sind Simri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Das sind zusammen 5. Der Sohn Karmis ist Achan, der Israel ins Unglück brachte, als er sich am Gebannten vergriff. Die Israeliten waren ja im Land, haben Jericho erobert und Gott sagte, diese Stadt gehört ganz mir, ihr dürft euch nichts davon nehmen, die muss komplett verbrannt werden. Aber Achan hat ein Stück babylonischen Stoff gesehen und hat sich noch ein bisschen Gold dazu geholt und hat es vergraben unter seinem Zelt, um es immer mitzunehmen. Und die Israeliten haben die nächste Schlacht verloren. Weil Gott nicht mit ihnen gezogen ist, sondern gewissermaßen sogar gegen sie gekämpft hat. Wodurch noch einmal für uns wichtig ist, Gott steht das Erste und das Beste zu. Und wenn wir ihm das nicht geben, dann haben wir in den anderen Schlachten auch keinen guten Stand. Und nachdem Achan dann gestorben ist, weil er hingerichtet wurde, da war dann der Sieg. Darum wird er hier erwähnt. Der Sohn Ethans ist Asaria. Die Söhne Hetrons aber, die ihm geboren wurden, sind Jerachmeel, Ram und Kaleb. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon, den Fürsten von Juda. Aminadab ist der Vater von Nachschon und der Vater von Elisheva, das ist die Frau von Aaron, dem Bruder des Mose. Ich finde das einfach genial. Also auch interessant, einfach, das wird da halt nochmal erwähnt. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Wenn wir in Matthäus Evangelium nachsehen, lesen wir, Salmon hatte sich Ruth zur Frau genommen und Boas gezeugt. Boas zeugte Obed. Boas ist dann der Mann der Ruth. Und wahrscheinlich waren Salmon und Boas beide relativ alt schon, als sie den jeweiligen Sohn gezeugt haben. Kann ich mir zumindest denken. Das passt mit anderen Sachen dann zusammen. Obed zeugte Isai. Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab. Aminadab als zweiten Sohn, Schamma als dritten, Netanel als vierten, Radai als fünften, Otsem als sechsten, David als siebten. Und David war ihm so wenig wichtig, der war auch Schafhirte, dass er ihn gar nicht mehr dazugeholt hat, als Samuel da war. Aber David wurde gesalbt. Und ihre Schwestern waren Zeruja und Abigail. Die Söhne der Zeruja sind Abishai, Joab, Asael, diese drei. Warum werden hier die Söhne der Zeruja genannt? Und warum wird ihr Vater nicht erwähnt? Das ist vor allem noch interessant. Der Vater war nicht wichtig. Wichtig war, dass sie die Söhne der Zeruja sind, die Söhne der Schwester Davids. Um zu zeigen, David hatte sein Volk bei sich, seine Verwandtschaft. Die tatsächlich dann auch für ihn gekämpft haben. Abigail aber gebar Amasa. Und Amasa habe ich gerade vergessen, wer das war. Das tut mir leid, das müsste ich nachgucken. Aber hier ist angegeben als Bibelstelle 2. Samuel 17, Vers 25. Habe ich aber gerade keine Lust zu, ich möchte weitermachen. Der Vater Amasas aber war Jeter, ein Ismaeliter. Übrigens, da nochmal eine Mischehe, bei der Gott eigentlich gesagt hat, möchte ich nicht. Aber anscheinend war Jeter ein gottesfürchtiger Mann. Und darum hat Gott da auch nichts dagegen gehabt. Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit Asuba seiner Frau, die Jeriot. Und die sind ihre Söhne, Jesher, Shobab und Ardon. Als Asuba starb, nahm Kaleb Ephrata und sie gebar ihm Hur. Hur zeugte Uri, Uri zeugte Bezalel. Bezalel ist ganz wichtig bei der Stiftshütte. Der ist begabt von Gott, dass er diverse Sachen macht. Zum Beispiel den siebenarmigen Leuchter. Danach kam Hezron zu der Tochter Machias, des Vaters Gilead, und er nahm sie, als er 60 Jahre alt war, und sie gebar ihm Segub. Hier ist jetzt extra nochmal in der Bibel angegeben, Vater kann in diesem Fall auch Herrscher über ein Gebiet meinen. Das ist manchmal etwas verwirrend in der Bibel. Vater kann mehr bedeuten als nur der biologische Vater, nicht nur der, zu dem wir Papa sagen, sondern Vorfahre, Herrscher, Stadtgründer, alles Mögliche in die Richtung. Da muss man manchmal gucken. Das ist gemeint, das stimmt. Segub aber zeugte Jair. Der hatte 23 Städte im Lande Gilead. Das ist einer der Richter übrigens, ja ihr. Und ein Bild für Jesus, das kommt an einer anderen Stelle. Aber die Geschariter und Amariter nahmen ihnen die Dörfer Jairs, dazu Kenat mit seinen Dortschaften, 60 Städte. Diese alle sind Söhne Machias, des Vaters Gileads. Nach dem Tod der Hezrons kam Kaleb zu Ephrata, der Frau Hezrons, seines Vaters, und sie gebar ihm Aschur, den Vater Tekoas. Jerachmeel, der erstgeborene Hezrons, hatte Söhne, den erstgeborenen Ram, ferner Buna, Oren, Ozem, Achia. Und ihr fragt euch, warum lese ich das alles vor? Da gibt es doch gar nichts zu sagen. Es ist die Bibel und darum lese ich es vor. Und an manchen Punkten kommen plötzlich Dinge, die wir so gar nicht drin haben. Und darum ist es manchmal ganz interessant, die doch mitzulesen. Und Jerachmeel hatte noch eine andere Frau, die hieß Atara. Das ist die Mutter Onams. Die Söhne Rams, des erstgeborenen Jerachmeels, sind Maaz, Jamin und Eker. Aber Onam hatte Söhne, Shammai und Jada. Die Söhne Shammais aber sind Nadab und Abishur. Die Frau Abishurs aber hieß Abihail, die gebar ihm Achban und Molid. Die Söhne Nabats aber sind Selel und Apayim. Und Selel starb ohne Söhne. Der Sohn Apayims ist Jishi. Der Sohn Jishis ist Sheshan. Der Sohn Sheshans ist Achlai. Aber die Söhne Jadas, des Bruders Shammais, sind Jeter und Jonathan. Jeter aber starb ohne Söhne. Die Söhne Jonathans aber sind Pelet und Sasa, das sind die Söhne Jerachmeels. Übrigens noch ein anderer Grund, warum ich das hier lese. Gott hat es für wichtig befunden, dass die da drin stehen. Und wenn mein Name da stünde, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn der genannt würde. Aber keine Sorge, es kommt nicht mehr viel. Ich mache das Kapitel zu Ende. Sheshan aber hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Sheshan hatte einen ägyptischen Knecht, der hieß Jaha. Und Sheshan gab seinem Knecht Jaha seine Tochter zur Frau. Sie gebar ihm Attai. Attai zeugte Nathan, Nathan zeugte Sabbat. Sabbat zeugte Eflal, Eflal zeugte Obed. Obed zeugte Jehu, Jehu zeugte Azaria, Azaria zeugte Helitz, Helitz zeugte Elasa, Elasa zeugte Sismai, Sismai zeugte Shalom, Shalom zeugte Jekamja, Jekamja zeugte Elishama. Die Söhne Kalebs des erstgeborenen Jerachmeels sind Mesha, sein Erstgeborener, der Vater Sifs, und die Söhne Mareshas, dem Vater Hebrons. Die Söhne Hebrons aber sind Korach, Tapur, Rekem, Shema. Shema aber zeugte Raham, den Vater Jorkoams. Rekem zeugte Shammai. Der Sohn Shammais aber hieß Maon und Maon war der Vater Bet-Zuchs. Ganz oft wird hier eben derjenige als Vater plötzlich erwähnt, der die Stadt nochmal neu gegründet hat, als Israel die Stadt, das Land eingenommen hat. Wer sich jetzt darum gekümmert hat oder wer später mehr darüber geherrscht hat. Epha aber, die Nebenfrau Kalebs, gebar Chafran, Mozza und Gasses. Haran aber zeugte Gasses. Die Söhne Jachdais aber sind Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Epha und Schaf. Maacha aber, die Nebenfrau Kalebs, gebar Sheber und Tirana. Und gebar auch Schaaf, den Vater Radmatmanas und Shefer, den Sohn Machbenas und den Vater Gibeas. Aber Achsa war Kalebs Tochter. Und Achsa, die wird jetzt hier nur ganz kurz erwähnt, da ist das Wichtige mit Otniel. Otniel, bei dem Kaleb gesagt hat, wer Hebron erobert, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Und Otniel, sein Neffe, hat gesagt, das mache ich. Und hat die Stadt erobert. Und Otniel ist allein schon dadurch auch ein Bild für Jesus. Das könnt ihr euch dann nachhören bei dem Ganzen, was ich bei Josua gesagt habe. Aber Otniel ist auch der erste Richter. Und seine Geschichte wird auch nochmal im Richterbuch wiederholt, weil es Gott so wichtig ist. Otniel heißt übrigens, mein Zeichen ist Gott. Weil unser Zeichen Jesus selber ist. Und Achsa ist dann ein Bild für die Gemeinde, die zu ihrem Vater Kaleb kommt und noch mehr von ihm an Gaben möchte. Kaleb selber ist durch das, wie man an seine Geschichte sieht, ein Bild für den Heiligen Geist. Und sie kommt zu ihrem Vater, dem Heiligen Geist, denn wir sind durch den Heiligen Geist auch geboren in Jesus, und sagt: Du hast mir Land gegeben, aber kein Wasser, gib mir die Quellen. Und da gab er die oberen und die unteren Quellen. Und so dürfen wir bei unserem Vater ganz dreist ankommen und sagen: Ja, du hast mir jetzt ja das und das gegeben, aber ich will noch mehr. Und in dem Fall ist es sogar etwas, das nötig ist. Gib mir noch mehr Wasser. Und das Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist, ein Bild für das Wort. Gib mir das Erfrischende, das, was ich brauche. Und was macht ihr Vater? Sagt: Du bist ja bescheuert. Nein, er gibt es ihr tatsächlich, weil unser Vater uns gerne gibt. Das sind die Söhne Kalebs. Die Söhne Hurs des Erstgeborenen von der Ephrata aber waren Schobal, der Vater Kirjat Jearims, Salmon, der Vater Bethlehems, Haref, der Vater Bet-Gaders und Schobal, der Vater Kirjat Jearims, hatte Söhne. Und Schobal, der Vater Kirjat Jearims, hatte Söhne, Reaja und die Hälfte der Machaniter. Manachaniter. Die Geschlechter von Kirjat Jearim aber waren die Jeteriter, Putiter, Schumatiter und Mishrachiter. Von diesen sind ausgegangen die Zoratiter und die Eshtaoliter. Die Söhne Salmons sind Bethlehem und die Naphtoariter, Atrot, Bet-Joab und die Hälfte der Manachiter, das sind die Zoratiter. Und die Geschlechter der Schreiber, die in Jabez wohnten, sind die Tiratiter, Shimatiter, Suchatiter. Das sind die Kiniter, von denen, die da gekommen sind von Hamat, vom Hause des Vaters Recha. Und gerade die letzten sind nochmal wichtig, wenn wir später ins Buch Jeremia gucken. Weil denen eine ganz besondere Verheißung gegeben wird. Aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Beim nächsten Mal verengt sich das Ganze nochmal mehr auf David. Das mache ich, wie gesagt, heute nicht mehr. Und danach geht es dann aber erst nochmal wieder ein bisschen auf. Gott möchte uns zeigen, dadurch, wie er sein Volk segnet. Und es kommen an diversen Stellen noch wichtige Leute vor oder einfach nur kleine Geschichten. Und wenn wir die überlesen, weil wir uns diese Geschichten nicht wichtig sind, dann kommen uns ganz wichtige Schätze abhanden. Schätze, wie wir gerade eben auch schon gehoben haben. Herr Jesus, danke für dein Wort und danke, dass wir in dir geborgen sind. Danke, dass du uns all diese Dinge schenkst und diese kleinen Geschichten, die uns wieder daran erinnern dürfen, dass wir von dir, vom Vater, alles erwarten dürfen. Weil es von dir heißt, über den Vater, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Schenk du uns die Dreistigkeit, dass wir das von dir erwarten. Und dass wir auf dich blicken, den ultimativen Sohn der Verheißung.